Aus. Dann fangen wir an. Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil gegen das Volk Israel. Wegen Missachtung vertraglicher Vereinbarungen. Das Gericht erkennt die Schuld im Folgenden an. Die Angeklagten, das Volk Israel, hat sich entgegen der vertraglich zugesicherten Vereinbarung nicht an die 10 Gebote gehalten. Das Volk hat insbesondere die vorgeschriebenen Regeln zur Einhaltung sozialer Gerechtigkeit nicht eingehalten. Arme wurden gegen ihren Willen versklavt, Gelder wurden zurückgehalten, Strafzinsen wurden in kartellhaften Absprachen hochgetrieben. Die Angeklagten sind schuldig der Missachtung der vertraglichen Vereinbarung. Sie werden zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Die Angeklagten tragen zu gleichen Teilen die Kosten des Verfahrens. Die Kostenentscheidung beruht auf § 464 Absatz 1 Strafprozessordnung. Gezeichnet Stefan Seiters, Bundesgerichtshof. Heute geht es um ein Gerichtsverfahren. Das habt ihr sicherlich schon gemerkt. So wie eben, so hätte es vielleicht heutzutage klingen können. Aber das Verfahren wäre wohl eine Nummer zu groß, selbst für den Deutschen Bundesgerichtshof. In dem Verfahren steht nämlich Gott gegen sein Volk. Gott führt Prozess gegen sein Volk, gegen das Volk Israel. Harte Kost, werdet ihr vielleicht denken. Ja, da stimme ich euch voll und ganz zu. Das Buch Micha, eines der kleinen Propheten, so sagt man ihnen zumindest nicht, weil sie klein gewachsen sind, das wissen wir nicht, sondern weil es einfach ein kleineres Buch ist am Ende des Alten Testaments, genauer gesagt 7 Kapitel. Nur 7 Kapitel hat dieses kleine Buch, aber diese 7 Kapitel sind eine einzige Gerichtsverhandlung. Gott gegen das Volk. Und Micha ist der Ankläger, der stellvertretend für Gott hier die Anklage führt. Und die Beschuldigten sind das ganze Volk Israel. Und wir steigen da jetzt etwas tiefer ein und schauen uns die Anklage an, sehen, ob das rechtmäßig ist und wie auch am Ende das Urteil verkündet wird. Und dabei möchte ich euch vorab 2 Versprechen geben. Ein erstes, auch wenn der Text ein paar tausend Jahre alt ist, auch wenn er im Alten Testament steht, er ist hochaktuell. Und ich finde, ich kann zumindest für mich sagen, er ist ganz persönlich. Er hat nämlich eine Seite in mir berührt, die ganz zentral in meinem Leben ist. Und als zweites, es kommt eine Wendung, welche man vielleicht eher im Neuen Testament erwarten würde. Ihr dürft gespannt sein. Also, Gott führt Prozess gegen sein Volk. Warum? Mit welcher Rechtsgrundlage? Nun, das ist schnell zu sagen, weil das Volk sich nicht an die 10 Gebote gehalten hat. Wie, werdet ihr vielleicht denken? Ein Gericht wegen 10 Geboten, wegen dem freiwilligen Nichthalten oder Halten der 10 Gebote, das ist doch moralisch. Das ist doch überzogen. Ja, so mag man heute vielleicht denken. So mochte man vielleicht damals auch drumherum denken. Aber das Volk Israel hatte eine besondere Stellung. Und das ist etwas schwer zu erklären. Denn wir haben heute ein etwas anderes Rechtsverständnis. Das lässt sich vielleicht am ehesten mit dem vergleichen, wie wir es aktuell in den Medien mit der Lufthansa hören. Das mit der Lufthansa, das ging ja rund, das habt ihr sicherlich mitbekommen. Wie läuft das ab? Ein Konzern ist in Schwierigkeiten geraten, hat irgendwie Geldnot oder andere Probleme. Der Staat hilft, er greift ein, er bewahrt vor der Insolvenz, so weit, so gut. Aber dadurch, dass der Staat hilft, will er auch Mitspracherecht und sagt, mitentscheiden und sagen, wo es lang geht. Er will eben mitbestimmen. So ähnlich kann man sich das vielleicht zwischen Gott und dem Volk vorstellen. Gott will seinem Volk helfen. Genauer, er hat es schon getan. Gott hat sein Volk aus Ägypten herausgeholt, aus der Sklaverei mit mächtiger Hand gegen den Pharao. Gott springt ein in der Not, aber Gott sagt, hey, ich habe euch geholfen. Dann irgendwie, naja, Mitspracherecht klingt jetzt so technisch, gell? Aber vielleicht eher so ein, lasst uns mal zusammensetzen und unsere Regeln miteinander ausmachen. Und das haben sie gemacht, am Berg Sinai, mit den 10 Geboten. Gott hat versprochen, Er hilft seinem Volk. Er schützt sie für immer, ist immer für sie da. Das Volk hat sich verpflichtet und gesagt, okay, und wir leben nach deinen Geboten. Wir wollen uns dran halten. Das klingt etwas technisch. Ich könnte es jetzt noch mehr ausführen und spannende Parallelen zu alten orientalischen Verträgen der damaligen Zeit führen, das aber will ich gar nicht, keine Angst. Ich will nur, dass dieser eine Punkt wirklich klar ist. Die 10 Gebote waren für das Volk damals keine freiwillige Sache. Die konnten sich nicht entscheiden, wollen sie es oder wollen sie es nicht. Sie haben sich damals selbst verpflichtet, da hatten sie sich entscheiden können. Aber die haben eine Verpflichtung eingegangen und Gott hat sich verpflichtet, sich um sein Volk zu kümmern. Sie haben sozusagen einen Vertrag geschlossen, einen Bund, sagt die Bibel dazu. Und obwohl Gott seine Vertragsbedingungen eingehalten hat, also er hat sein Volk beschützt, er ist sogar in Vorleistung gegangen, hat das Volk aus Ägypten befreit und ihnen ein eigenes Land zum Wohnen gegeben, obwohl Gott immer für sie da war, hat es kaum eine Generation gedauert, bis sich das Volk von Gott abgewandt hat. Der Bauch war voll. Was brauche ich da noch einen Gott mit lästigen Geboten? Kann mir doch gestohlen bleiben. Sie haben die Gebote nicht gehalten, nicht nur vereinzelt gebrochen, sondern dauerhaft über Bord geworfen. Sie haben den Vertrag, das Abkommen, einseitig aufgehoben. Und dafür stehen sie nun im Buch Micha vor Gericht. Keine Kleinigkeit, muss man sagen. Und ich hoffe auch, wenn uns heutzutage diese Szenerie etwas fremd wirkt, ich hoffe, es kommt trotzdem rüber, wie ernst die Lage ist. Und jetzt schauen wir mal rein. Die ersten Verse im Buch Micha. Johannes, hilfst du mir? Danke dir. Hört zu, all ihr Völker. Gebt Acht, ihr Bewohner der Erde. Gott, der Herr, tritt als Zeuge gegen Israel auf. Er kommt aus seinem heiligen Tempel. Dies geschieht, weil die Israeliten, die Nachkommen Jakob, gegen den Herrn gesündigt und ihm den Rücken gekehrt haben. Eins weiter. Darum sagt der Herr, ich werde Samaria bis auf die Grundmauer niederreißen und die Trümmer ins Tal hinunterwerfen. Ich mache die Stadt dem Erdboden gleich. Dort, wo sie lag, wird man dann Weinberge anlegen. Alle Götzenstatuen von Samaria lasse ich in Stücke hauen. Die geschnitzten Bilder werden ein Raub der Flammen. So beginnt das Buch Micha. Spannungsgeladen, unheilverkündend, unter negativen Vorzeichen. Wie geht es dir damit, wenn du das so hörst und liest? Was macht das mit dir? Was macht das mit deinem Gottesbild? Das steht so in der Bibel. Das kann man jetzt nicht so leicht wegreden und wegdiskutieren. Ich weiß, hier kommt oft das Argument, das ist doch das Alte Testament. Ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Das war eben der Anfang des Buches, die ersten Verse. Aber lasst uns doch mal ans Ende schauen. Und hier jetzt der Abschluss, also die letzten Verse des Buches Micha. Und ihr werdet den Text mit Sicherheit kennen. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade? Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Wow, ein anderer Ton, oder? Wie ausgewechselt, was ganz anderes. Wahrscheinlich entspricht das hier eher unserem Gottesbild. Das Bild eines gnädigen Gottes. Und erstaunlicherweise, für mich zumindest, ist dieses Bild nicht erst im Neuen Testament, schon im Alten Testament angelegt. Aber hier, am Kontrast, wird die Gnade besonders deutlich. Wenn wir von einem gnädigen Gott sprechen, ist das keine Verniedlichung. Es geht nicht um einen Gott, der sich nicht durchsetzen kann. Es geht auch nicht um einen Gott, der seine Strenge halt irgendwann aufgibt, weil er eh ganz lieb ist. Nein, diese Karikatur wird Gott nicht gerecht. Hier an diesem Kontrast wird deutlich, was Gnade wirklich bedeutet. Das Volk Israel ist schuldig. unmissverständlich, eindeutig, gerichtlich bestätigt. Das Volk hat seine eigene Zusicherung, die Gebote zu halten, gebrochen, hat sich von Gott abgewandt, Gott den Rücken gekehrt, theologisch gesprochen den Bund gebrochen, den Vertrag gebrochen. Es hat die Strafe verdient, wie bei einem Verurteilten vor Gericht. Die Strafe wäre rechtmäßig. Dass Gott von dieser Strafe ablässt, das ist Kern der Gnade. Ihm würde die Strafe zustehen. Er hätte alles Recht dazu, aber er lässt davon ab. Wo ist solch ein Gott so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Gnade ist hier revolutionär, es stellt das ganze System auf den Kopf. Der Ankläger zieht seine Anklage zurück, es gibt eine Begnadigung. Nicht, weil das Volk so gut ist, sondern einzig und allein, weil Gott gnädig ist. Das Volk ist und bleibt schuldig. Gott aber rechnet ihnen die Strafe nicht an. Er erlässt die Schuld, begnadigt sein Volk. Unserem modernen Menschenbild widerspricht diese Szene etwas. Ich bin okay, du bist okay. Das ist doch eine bezeichnende Beschreibung von heute, oder? Ich bin okay, du bist okay, alles ist okay. Der Mensch ist nicht schuldig, der Mensch ist nicht schlecht, alles ist okay. Ich weiß, ich überzeichne hier ein wenig, ihr kennt mich ja. Aber geht es nicht in die Richtung? Das moderne Menschenbild, rundweg positiv? Ein Kontrast zum Bild der Bibel, welches sagt, der Mensch ist sündig. Magnus Malm, ein von mir sehr geschätzter Theologe und Autor, schreibt dazu Folgendes. Im Menschen inneliegend ist die allertiefste Scham. Hier geht es nicht darum, was ich alles falsch gemacht habe oder welchen Mängel ich habe. Hier geht es darum, dass ich von Grund auf falsch und sündig bin. Dass ich es nicht wert bin, dass mich einer liebt, dass ich es nicht mal wert bin, dass es mich gibt. Diese existenzielle Blöße weckt eine tiefe Urangst, die mich in die Flucht vor Gott und vor allen anderen intimen Beziehungen treibt. Laut Malm hilft dagegen nicht nur ein positives Menschenbild, welches die Sünde kleinredet und die Schuld wegschiebt. Malm ist hier ganz eindeutig. Erst wenn der Mensch das für sich anerkennen kann, seine Fehler eingesteht und nicht überspielt, seine Schuld zugibt und sich nicht rausredet, nicht alles auf andere oder die Umstände schiebt, erst dann, erst in dieser Ehrlichkeit verliert die Sünde ihre Kraft. Denn erst dann wird Gott auch der Raum geöffnet. Gott ist immer noch derselbe. Gestern und heute und in Ewigkeit, Gott ist ein Gott der Gnade, er vergibt. Und er macht das gerne. Und genau darin wird der Text für mich ganz aktuell und persönlich. Gottes Vergebung kann ich erst annehmen, wenn ich meine Schuld eingestehe. Wenn ich selbst dazu stehe, dass ich immer wieder sündige, erst dann kann ich auch die heilende Kraft Gottes für mich in Anspruch nehmen. Dass ich mich manchmal im Ton vergreife gegenüber Menschen, die mir eigentlich lieb sind. Dass ich Menschen in meinen Gedanken viel zu schnell abschreibe oder negativ über sie denke. Dass ich ein Teil eines sehr unsozialen Weltwirtschaftssystems bin. Dass ich dazu beitrage, dass die Schöpfung zerstört wird. Und diese Liste könnten wir, glaube ich, noch sehr weit fortführen, jeder für sich. Dass ich das eingestehe, dass ich nicht Ausflüchte suche, dass ich nicht erkläre, nicht verharmlose, dass ich dazu stehe. Das ist unbequem, unangenehm, macht keinen Spaß, aber es ist heilsam. Und es öffnet mich für die Gnade Gottes. Wo ist solch ein Gott, so wie du, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld seines Volkes, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Das wünsche ich dir, das wünsche ich mir. Amen. Diesen Text, den kennen wir vor allem durch ein Lied. Und dieses Lied hören wir jetzt gemeinsam.
Wir möchten jetzt hier eine Gebetsgemeinschaft haben und der Johannes schickt jetzt